Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Volksmobilisierungseinheiten. Diese Truppe hat im Irak sehr erfolgreich den IS bekämpft. Nun wird sie allerdings selbst zum Problem und könnte einen Krieg mit den USA provozieren. Warum, das erklären wir Ihnen gleich. Außerdem blicken wir zurück. Wir berichten über die historische Dimension des Konflikts zwischen USA und Iran. Und es geht in den Kongo. Ein Mann, der den Krisenstaat jahrelang terrorisiert hat, wurde jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof wegen schwerster Kriegsverbrechen verurteilt. Im Nahen Osten gibt es das "Die Geister, die ich rief" Problem ziemlich oft. Ein Staat, nicht selten die USA, baut eine Miliz oder einen Diktator mit Waffen auf. Doch irgendwann machen die nicht mehr das, was man will. Momentan plagt sich die irakische Regierung mit den Volksmobilisierungseinheiten herum. Die wurden 2014 aufgebaut, um den IS zu bekämpfen. Und das haben sie sehr erfolgreich erledigt. Doch jetzt werden einige dieser pro-iranischen Einheiten selbst zum Problemfall. Und das ist brandgefährlich, denn der Iran könnte sie für Angriffe auf US-Ziele im Irak instrumentalisieren und dadurch das gesamte Land in einen amerikanisch-iranischen Krieg ziehen. Bagdad versucht nun, die Milizen wieder unter Kontrolle zu kriegen. Carsten Kühntop.
Seit 40 Jahren ist die Geschichte des Irak vor allem eine Geschichte von Krieg, Konflikt und Terror. Erst jetzt, wo das Kalifat des IS zerschlagen ist, sehen viele Iraker eine Chance, endlich ein friedliches, stabiles Land aufzubauen. Doch eine militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran könnte diesen Traum platzen lassen. Vor dem Hintergrund der Krise verfolgt die irakische Regierung deshalb jetzt eine Politik der Äquidistanz, des gleichen Abstands zu Washington und zu Teheran. Ihsan Shimari, ein regierungsnaher Politologe in Bagdad.
Die offizielle irakische Entscheidung ist, dass der Irak nicht Teil dieses Konfliktes sein wird, weder auf der iranischen noch auf der amerikanischen Seite. Der Irak wird sich nicht auf der Seite eines dieser Länder positionieren.
Doch ob diese Politik Erfolg haben wird, dürfte wesentlich von etwa 150.000 Bewaffneten abhängen, den Milizionären, die unter dem Namen Hashd al-Shaabi, zu Deutsch etwa Volksmobilisierungseinheiten, zusammengefasst sind. Sie wurden 2014 ins Leben gerufen durch eine Fatwa, mit der Großayatollah Ali al-Sistani nach dem Fall von Mosul zu einer Offensive gegen den IS blies. Zivilisten, die gegen den IS kämpfen wollten, schlossen sich daraufhin zu paramilitärischen Verbänden zusammen. Und bereits bestehende Milizen, wie die bewaffneten Flügel der politischen Parteien, wurden in die Hashd eingegliedert. Schließlich erklärte die Regierung die Volksmobilisierungseinheiten zu einem Teil der regulären Streitkräfte und bezahlt sie seitdem auch so. Während der vergangenen Jahre spielten die Hashd dann eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den IS. Gegen Bezahlung aus Bagdad lieferte ihnen der Iran dabei Waffen und Munition und er schickte Militärberater. So wurde Qasem Soleimani, Kommandeur der Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, häufig an der Front gesichtet. Jetzt steht die Loyalität einiger Einheiten der Hashd in Frage. Der irakische Analyst Wafiq al-Hashimi sagt, einige von ihnen hörten nicht auf Bagdad, sondern auf Teheran.
Es gibt einige Anführer der Hashd al-Shaabi, die im Fernsehen klar Position bezogen. Auf die Frage, wen sie bei einem Krieg gegen den Iran und den Irak zuerst verteidigen würden, sagten sie, zuerst den Iran. Ich habe die Hashd in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe sind die Kämpfer, die der Fatwa von Sistani folgen. Das sind freiwillige, dem Irak treu ergebene Kämpfer. Die zweite Gruppe sind die religiös motivierten Einheiten. Sie gehören dem Iran, sind gut organisiert und sie kann man kaum unter Kontrolle bringen.
Auch in der Politik sind pro-iranische Milizen und ihre zivilen Vertreter einflussreich. So ist die Badr-Organisation mit 60 Abgeordneten im Parlament vertreten. Ihr Chef hat der irakischen Regierung zwar ausdrücklich Gefolgschaft geschworen, aber einer seiner Vize, Muannar Kazmi, warnt die USA.
Wenn der Irak für einen Angriff auf den Iran benutzt wird, wird es eine heftige Reaktion unseres Volkes geben. Denn so etwas wäre gegen die irakische Verfassung und gegen den Kurs der irakischen Regierung. Das könnte sich zu einer Konfrontation gegen die US-Soldaten im Irak entwickeln.
Etwa 5.200 Armeeangehörige haben die USA derzeit im Land stationiert. Während der vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Raketenangriffe auf amerikanische Ziele im Irak. Zwar weiß angeblich niemand, wer dafür verantwortlich war, aber die Angriffe wurden als Botschaft aus Teheran verstanden. Im Mai überbrachte der US-Außenminister in Bagdad deshalb eine klare Nachricht. Sollte Amerika im Irak attackiert werden, werden die USA ohne Rücksicht auf die irakische Regierung antworten. Kurz darauf erklärte der irakische Ministerpräsident Adel Abdelmahdi:
Wir können nicht zulassen, dass die Angriffe durch Mörser- und Katyusha-Raketen weitergehen. Ich habe unser Militär angewiesen, die Täter zu verfolgen und sie zur Verantwortung zu ziehen und alle nötigen Schritte zu veranlassen, um diese Angriffe zu stoppen.
Auch ihre wirtschaftliche Macht weiten einige Hascht-Einheiten aus. In den Regionen, in denen sie stationiert sind, betreiben sie, Mafia-ähnlich, einträgliche Geschäfte, darunter auch Ölschmuggel und Geldwäsche. Das kratzt zunehmend an ihrem Image, an dem Respekt, den sie sich während des Kampfes gegen den IS bei Irakern erarbeitet hatten. Mit den Hascht geht es so nicht weiter, sagt ein Passant in Bagdad.
Wegen der prekären Sicherheitslage müssen die Hascht und andere Gruppen dringend unter die Führung der Armee gestellt werden, damit wir im Irak sicher sein können.
Jetzt riskiert Ministerpräsident Abdelmahdi ein weiteres Mal eine Kraftprobe. Am 1. Juli erließ er einen Exekutivbefehl. Ohne Regierungserlaubnis dürfen die Hascht fortan keine Stützpunkte mehr unterhalten, keine Kontrollposten betreiben, keine Truppen bewegen, keine Waffen lagern. Ihre Handelsbüros werden geschlossen, die Namen ihrer Einheiten müssen sie aufgeben und die Verbindungen zur Politik kappen. All das, so Abdelmahdi ultimativ, bis Ende Juli. Doch im Parlament hat der Ministerpräsident keine eigene Hausmacht. Gut möglich also, dass einige der Volksmobilisierungseinheiten seine Anordnungen schlicht ignorieren werden.
Im Irak gefährden die Volksmobilisierungseinheiten den Frieden, wie es überhaupt zur aktuellen Eskalation zwischen den USA und dem Iran kommen konnte, die diese Einheiten steuern, ist gleich Thema bei uns. Wie nah der Iran und die USA bzw. deren Partner Großbritannien einem Krieg sind, das ließ sich Mitte der Woche mal wieder beobachten. Nur ein Kriegsschiff der Royal Navy konnte iranische Schiffe davon abhalten, einen britischen Tanker zu stoppen und womöglich unter Kontrolle zu bringen. Die Reaktion Donald Trumps darauf, die blieb natürlich nicht aus. Mal wieder wurde mit dem Verschärfen von Sanktionen gedroht, wobei man sich fragt, was da an Verschärfung überhaupt noch möglich ist. Dass der aktuelle Schauplatz der Eskalation seit Wochen die Ölautobahn von Hormus ist, das ist im Grunde ein Sinnbild für den Konflikt zwischen dem Iran und dem Westen. Denn mit dem Öl hat der überhaupt erst begonnen, vor mehr als 50 Jahren. Ulrich Plick blickt für uns zurück.
Mitte des 20. Jahrhunderts werden im Iran, in der südwestlichen Provinz Khuzestan, staatliche Ölfelder erschlossen. Offiziell von Iranern und Engländern gemeinsam, doch die Gewinne gehen fast ausschließlich nach Großbritannien. Schon 1950 regen sich deshalb in Iran erste Proteste, 1951 lässt Teheran die Ölindustrie verstaatlichen. Die Briten bieten Geld, doch Präsident Mohammed Mossadegh, bleibt eisern.
Die Engländer wollen mit einigen Millionen Pfund die Verhandlungen zur Verstaatlichung immer wieder in die Länge ziehen. Sie wissen nicht, und da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von uns alles Hab und Gut zur Rettung des Vaterlandes hergeben wird.
Zwar bewegen die Briten nach ihrer Ausweisung ihre westlichen Verbündeten zu einem vollkommenen Boykott der iranischen Erdölausfuhr, doch in Iran, so berichtete damals Horst Scharfenberger aus Teheran für die ARD, stößt die Verstaatlichung auf großen Zuspruch.
Ob die Nationalisierung für Persien gut oder schlecht ist, will ich nicht zu entscheiden wagen. Dass sie das ist, was die Perser wollen, darüber kann es keinen Zweifel geben. Wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen unsere Unabhängigkeit. Das ist es, was heute jeder Perser, gleich welcher politischen Richtung, jedem Fremden immer und immer wieder versichert.
Der weltweite Boykott von iranischem Erdöl stürzt Teheran in eine Krise. Das Gerücht, die Kommunisten planten, die Regierung zu stürzen, müsste eigentlich die USA auf den Plan rufen. Doch Präsident Harry Truman zeigt sich zurückhaltend. Erst Anfang 1953, als Dwight D. Eisenhower an die Macht kommt, greift Washington ein. Die CIA nimmt Kontakt zu General Fazlollah Zahedi auf, der einen Putsch vorbereiten soll. Und auch der Schah wird überzeugt, so Professor Günther Meyer, Nahostexperte an der Universität Mainz.
Am 19. August fand der Putsch statt, mit massiver Unterstützung durch CIA. Es gab 9 Stunden Straßenkämpfe. Mossadegh wurde unter Hausarrest gestellt und der zuständige General übernahm das Kommando als Regierungschef. Das heißt, ab dem 19. August 1953 haben wir eine Militärherrschaft, die der Schah dann in der Folgezeit dazu genutzt hat, um seine Herrschaft in außerordentlich tyrannischer Art und Weise auszubauen mit Unterstützung der Amerikaner.
Bereits wenige Wochen nach dem Putsch lösen die Amerikaner die Briten bei der Kontrolle über das persische Erdöl ab. Gleichzeitig wird Iran mit mehr als 3000 Militärberatern zum bedeutendsten US-Stützpunkt im Nahen Osten ausgebaut. Der Sturz Mossadeghs hat im iranischen Nationalbewusstsein ein Trauma hinterlassen. Einige Stimmen behaupten sogar bis heute, dass es ohne ihn 26 Jahre später keine islamische Revolution gegeben hätte, quasi als Befreiungsschlag. 1979 wird der Schah vertrieben und Ayatollah Ruhollah Khomeini installiert eine islamische Republik. Von ihr erhoffen sich die meisten Iraner zweierlei: mehr soziale Gerechtigkeit sowie Unabhängigkeit vom Einfluss ausländischer Mächte. Die Machtdemonstrationen der Khomeini-Anhänger gelten vor allem den USA. Tod Amerika, skandieren deshalb auch am Morgen des 4. November 1979 revolutionstreue Demonstranten, von denen dann einige Dutzend auf das Gelände der US-Botschaft dringen und 66 US-Bürger in ihre Gewalt bringen. Staatssekretär Sadek Tabatabai erklärt später der ARD:
Da es nachgewiesen worden ist, dass diese Leute in der amerikanischen Botschaft schon nach der Revolution an vielen Unruhen im Lande beteiligt waren und dies sogar geplant hatten, so kommt man mit Recht auf diese Schlussfolgerung, dass es sich dort nicht um ein regelrechtes Diplomatiezentrum handelte, sondern um ein Spionagezentrum.
Ayatollah Khomeini lässt die Botschaftsbesetzer gewähren, denn er weiß, dass mit jedem Tag, den die Geiselnahme dauert, seine Autorität wächst und damit zugleich auch der Druck auf Washington. Da Verhandlungen erfolglos bleiben, startet Präsident Jimmy Carter am 24. April 1980 eine militärische Befreiungsaktion, bei der jedoch 2 Helikopter zusammenstoßen und 8 US-Soldaten sterben. Das Unglück lässt Carters Popularität sinken und im November 1980 wird Ronald Reagan ins Weiße Haus gewählt. Doch am 20. Januar 1981 kann der abgewählte US-Präsident seine freigelassenen Landsleute in Frankfurt am Main in Empfang nehmen. Nach genau 444 Tagen Geiselhaft.
Ich möchte es ganz deutlich sagen, dass die iranische Regierung, alle, die dafür verantwortlich sind, auf alle Zeiten verdammt sein mögen für diese Behandlung, die sie unseren Mitbürgern haben angedeihen lassen.
Auch wenn Ende 1986 die US-Regierung unter Ronald Reagan, um Geiseln im Libanon freizubekommen, Waffen an Iran verkauft, offiziell herrscht zwischen Washington und Teheran Eiszeit. Das ändert sich erst, als 1997 der Reformer Mohammad Khatami zum iranischen Präsidenten gewählt wird. Jedoch nur kurzfristig. 2002 bezeichnet Präsident George W. Bush in seiner State of the Union Rede den Iran zusammen mit Irak und Nordkorea als Achse des Bösen.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Als aber Weihnachten 2003 ein Erdbeben die südostiranische Stadt Bam erschüttert und mehr als 30.000 Menschen tötet, schicken selbst die USA Helfer. Erstmals nach einem Vierteljahrhundert reist eine offizielle Delegation Washingtons in die Islamische Republik. 81 Soldaten, die respektvoll empfangen werden und auch selbst überwältigt sind.
Die Zusammenarbeit ist bislang hervorragend. Schon als wir in Kerman landeten, wurden wir von Regierungsoffiziellen begrüßt. Sie gaben uns einen Terminal am Flughafen, wo wir die Nacht verbrachten. Es ist ein sehr gutes Arbeitsverhältnis.
Die Annäherung zwischen Washington und Teheran, die so tiefmenschliche Züge angenommen hatte, bleibt nur eine Episode. Denn 2003 wird auch bekannt, dass Iran neue Atomreaktoren baut und sich somit in den Stand versetzen könnte, Atomwaffen zu produzieren.
Am Anfang war das Öl. Ulrich Pick berichtete darüber, wie Washington und Teheran zu Feinden wurden. Die Anklageliste des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den kongolesischen Warlord Bosco Ntaganda, die beinhaltet so ziemlich alle denkbaren Grausamkeiten. Mord, Angriff auf Zivilisten, Vergewaltigung, sexuelle Versklavung, Verfolgung, Zwangsumsiedlung, Kinderrekrutierung. Jeweils als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In allen insgesamt 18 Punkten wurde der Mann Anfang der Woche vom ICC in Den Haag schuldig gesprochen, was den Opfern, den Überlebenden all dieser Verbrechen ein wenig Genugtuung bringen kann. Allerdings liegen die Taten des Warlords im Kongo schon Jahre zurück. Ob es heute besser um die Region bestellt ist, das möchte ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Linda Staude besprechen. Hallo Frau Staude.
Ja, schönen guten Tag.
Kurz zum Urteil selbst. Was bedeutet die Verurteilung für den Ostkongo, wo der selbsternannte Terminator wütete?
Die Hoffnung war oder ist, dass ein solches Urteil, eine Verurteilung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Signal ist an eine Region, in der auch heute keine Ruhe herrscht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das bezweifle, weil momentan ist das Chaos im Ostkongo nach wie vor groß. Ein Warlord mehr oder weniger, glaube ich, macht da keinen großen Unterschied. Und das Problem ist eben auch, Sie sagten es eben schon, all diese Sachen liegen sehr, sehr lange zurück. Es hat sehr lange gedauert, der Prozess 4 Jahre, bis eine Verurteilung erfolgt ist. Und Ntaganda selber, ja, er war zeitweise General in der kongolesischen Armee, wurde von Kabila geschützt, dem ehemaligen Präsidenten des Kongo. Und das ist eigentlich eher das gegenteilige Signal, denn er hat sich am Ende dann, als ihm die Unterstützung von Kabila entzogen wurde, selbst gestellt.
Also das Urteil wird keinen Potentaten abschrecken?
Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt.
Die NZZ hat diese Woche getitelt, mit der Verurteilung sei die Epoche der Warlords in Afrika vorbei. Sehen Sie das ähnlich?
Ich glaube, dass das zutrifft für Menschen mit großen Armeen, von denen man schon mal gehört hat. Ich glaube, in meiner Region ist der einzige, der noch übrig ist, Joseph Kony, der Chef der Lord's Resistance Army aus Uganda. Und der ist momentan irgendwo versteckt in der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan, vermutet man zumindest. Das ist so ziemlich der einzige, der noch übrig ist, wie gesagt, von dem man schon mal gehört hat. Aber, das hat auch die NZZ in ihrem Artikel gesagt, das heißt natürlich nicht, dass jetzt in der ganzen Region plötzlich der Frieden ausgebrochen ist. Es gibt einfach unendlich viele Splittergruppen, winzige Milizen, die eben nicht von diesen bekannten Warlords geführt werden, die aber genauso grausam wüten, wie das bei den anderen der Fall gewesen ist.
Also es ist in der Region überhaupt nicht friedlicher als 2002, 2003, also in der Zeit von Ntaganda.
Nein, das kann man so überhaupt nicht sagen. Also es gibt natürlich immer noch die Ursache für all das und das ist der unglaubliche Rohstoffreichtum, gerade im Ostkongo. Also das bekannteste Mineral, was dort gefunden ist, ist Coltan, was man für die Handyherstellung braucht. Aber es gibt auch alles mögliche andere. Es gibt Gold, es gibt unter dem Lake Albert wird Erdöl vermutet, es gibt Kupfer, es gibt also alles, was man sich vorstellen kann, wird im Kongo gefunden. Und natürlich gibt es jede Menge Milizen, die versuchen, sich den Zugang und die Kontrolle über diese Minen zu sichern. Und die Leidtragenden sind eben die Zivilbevölkerung, die terrorisiert werden, um den Zugang zu diesen Minen freizumachen.
Welche Gruppen kämpfen da um die Rohstoffe?
Ja, sehr viele. Es gibt eine Schätzung nur und die sagt über 100 Milizen, die allein im Ostkongo unterwegs sind. Und es gibt ebenfalls immer die Gerüchte, dass auch ja gesponserte Milizen auch von den Nachbarländern Uganda und Ruanda dort unterwegs sind. Man muss im Kopf behalten, Ntaganda zum Beispiel, der verurteilte sogenannte Terminator, ist ja eigentlich aus Ruanda. Er ist also über die Grenze gekommen und hat dann sich im Ostkongo, ja, wenn man es freundlich formulieren will, sagen kann, betätigt. Und da gibt es Gerüchte, dass auch das immer noch weitergeht. Und ja, es gibt ohne Ende Splittergruppen, von denen man zum Teil nicht mal mehr weiß, wer die eigentlich sind.
Die Milizen sind ja nur das eine Problem. Man kann ja beim Kongo momentan über einen Multikrisenstaat sprechen. Es gibt ja auch noch Ebola momentan.
Ja, das kommt alles zusammen und das eine baut natürlich auch auf dem anderen auf. Also sie haben die 100 Milizengruppen, die dort Terror unter der Zivilbevölkerung verbreiten. Sie haben eine Region, die von Kinshasa, der Hauptstadt, unendlich weit weg ist und um die sich in den letzten Jahren niemand gekümmert hat. Im Gegenteil, man hat der Regierung Kabila nachgesagt, dass sie solche Konflikte auch geschürt hat, um zum Beispiel keine Wahlen veranstalten zu müssen. Und ja, dann haben sie den Ebola-Ausbruch und gleichzeitig auch noch einen Masern- und Malaria-Ausbruch, wo Helfer, internationale Helfer gar nichts tun können, weil eben die Gewalt verhindert, dass zum Beispiel geimpft wird. Das heißt also, die eine Krise verschärft die andere und umgekehrt.
Kommen wir noch mal kurz auf die Rohstoffe zurück. Gilt für afrikanische Staaten immer noch, je mehr Rohstoffe ein Staat hat, desto mehr Gewalt?
Ja, man kann es vielleicht nicht als allgemeine Regel sagen, aber für viele Staaten trifft das tatsächlich zu. Also wenn man sich zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik betrachtet, ein völlig gescheiterter Staat, da reden wir über Gold und Diamanten hauptsächlich. Der Kongo ist das absolute Negativbeispiel, gerade der Ostkongo, wo es halt seit Jahren eben Chaos gibt. Und das machen sich eben auch diese Milizen und auch zum Teil eben auch die Regierung, zumindest sagt das das Gerücht, zunutze, dass dort auch Volksgruppen untereinander verfeindet sind. Und ja, man bewaffnet dann diese Volksgruppen. Und auch das passiert gerade im Ostkongo bei einem Konflikt zwischen Viehzüchtern und Farmern, dass die bewaffnet werden und aufeinander losgehetzt werden, was dann eben das Chaos noch weiter vergrößert und dann eben auch zu Flüchtlingsbewegungen führt, zu Binnenflüchtlingen von ja, Hunderttausenden.
Die späte Verurteilung des Warlords Bosco Ntaganda durch den Internationalen Strafgerichtshof wird den Kongo wohl kaum friedlicher machen. Über die aktuelle Situation im Multikrisenstaat sprach ich mit Linda Staude, unserer Korrespondentin. Vielen Dank für die Einschätzung. Vor gut zwei Jahren haben die FARC in Kolumbien ihre Waffen niedergelegt und zum Teil symbolträchtig einschmelzen lassen. Nach 50 Jahren Bürgerkrieg mit über 200.000 Toten. Doch dass nach einem halben Jahrhundert Krieg alles nicht so einfach und schnell geht, wie viele Kolumbianer gehofft haben, das zeigt sich in diesen Tagen wieder. Der ehemalige FARC-Chef Jesus Santrich ist seit Tagen untergetaucht und viele fragen sich, was der Mann vorhat. Die Anführer sozialer Organisationen werden wie in Kriegszeiten brutal ermordet und mit der zweitgrößten Guerilla, den ILN-Rebellen, gibt es auch ganz offiziell noch keinen Frieden, wie Ivo Maruschik aus Kolumbien berichtet.
Der im Moment meistgesuchte Mann Kolumbiens ist fast blind. Trotzdem ist es Jesus Santrich gelungen, den Aufpassern zu entkommen, die ihn begleiten sollten. Der frühere Kommandeur der FARC-Guerilla ist inzwischen Abgeordneter im kolumbianischen Parlament. Der oberste Gerichtshof hat jetzt wieder einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Eine Entscheidung, die der Präsident des Landes, Iván Duque, sehr zufrieden kommentierte. Für den, der einen Hinweis geben kann, wo Santrich sich aufhält, soll es mehr als 800.000 Euro Belohnung geben.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos.
Darauf haben alle Kolumbianer gewartet, die empört darüber sind, wie der Flüchtling, der sogenannte Jesus Santrich, sich über die Justiz lustig gemacht hat.
De la justicia, alias Jesús Santrich.
Der sogenannte Santrich, denn eigentlich heißt der frühere Rebellenführer Ceusis Hernández. Jesús Santrich war der Kriegsname, den er im Untergrund führte. Die USA werfen ihm Drogenhandel vor und verlangen von Kolumbien, ihn auszuliefern. Selbst nach dem Friedensabkommen soll er noch in schmutzige Geschäfte verstrickt gewesen sein. Deswegen saß er bereits ein Jahr in Haft und konnte sein Mandat im Parlament zunächst nicht antreten. Erst Ende Mai musste die Justiz ihn auf freien Fuß setzen. Der Fall Santrich zeigt deutlich, wie schwer Kolumbien der Umgang mit seiner Vergangenheit fällt. Der rechtskonservative Präsident Duque findet, die früheren Untergrundkämpfer müssten viel härter angefasst und wegen ihrer Verbrechen, Drogenhandel, Entführungen, Morde, vor Gericht gestellt werden. Dagegen argumentiert Eduardo Matias, der Anwalt von Santrich, der ehemalige Rebellenführer habe fliehen müssen, weil ihn keine Gerechtigkeit erwarte. Santrich hat sich vermutlich aus Sicherheitsgründen nicht gestellt, vor dem Hintergrund, dass die Medien ihn doch längst gelyncht haben. Und zwar auf Betreiben der Exekutive, der Staatsanwaltschaft und der US-Botschaft, die ihn festnehmen lassen wollte. Und so eine volle Breitseite in den Medien, das hätte auch jeden normalen Bürger eingeschüchtert. Der langjährige Untergrundkämpfer ist mit Sicherheit kein Unschuldsengel, doch die FARC-Vertreter werfen der Regierung auch nicht ganz zu Unrecht vor, sie versuche jetzt, das Friedensabkommen im Nachhinein nach Lust und Laune zu verändern. Präsident Duque hat schon versucht, die Regeln für die sogenannte Sonderjustiz für den Frieden nachträglich zu verschärfen, scheiterte bislang aber am Parlament. Eine Aussöhnung scheint vor diesem Hintergrund aber in weite Ferne zu rücken. Im Moment sind in Kolumbien die alten Fronten wieder klar zu erkennen. Die Europäische Union warnt unterdessen, diese Auseinandersetzung lenke von den eigentlichen Problemen des Landes ab. Eamon Gilmore, der Sondergesandte der EU für den Friedensprozess, warnt:
The biggest challenge which the agreement
Die größte Herausforderung, vor der das Friedensabkommen und ich denke sogar ganz Kolumbien steht, sind die andauernden Ermordungen von früheren Kämpfern, von Anführern sozialer Bewegungen und Menschenrechtsschützern. Denn nach wie vor sind Teile Kolumbiens rechtlose Zonen, in denen Drogenbanden, abtrünnige Kämpfer der FARC oder die andere Rebellengruppe ELN das Sagen haben. Wer dort aufmuckt, sich für die Rechte seiner Familie, seines Dorfes oder seines Stammes eintritt, der schwebt in akuter Lebensgefahr. Fast 500 Menschen wurden seit Inkrafttreten des Friedensabkommens ermordet, allein 155 im vergangenen Jahr, straflos bis jetzt. Die EU unterstützt die Ermittler jetzt finanziell mit 2 Millionen Dollar. Und der Weg zum endgültigen Frieden in Kolumbien ist ohnehin erst zur Hälfte zurückgelegt. Die Verhandlungen mit der zweitgrößten Rebellengruppe, dem ELN, liegen wieder mal auf Eis. Aureliano Carbonell, einer der Anführer dieser Guerilla-Organisation, sagt: Wir sind noch im Krieg, auch wenn wir ihn hinter uns lassen wollen. Präsident Duque verlangt unterdessen von Kuba, die Verhandlungsführer des ELN auszuliefern.
Der blinde Ex-FARC-Chef Jesús Santrich ist verschwunden. Warum das den Friedensprozess in Kolumbien wieder gefährden kann, hat uns Ivo Maruschek erklärt. Hier übernimmt gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Campus und Karriere und der Frage: Sitzen geblieben und was jetzt? Wenn Sie mögen, diskutieren Sie mit, rufen an unter 00800 4464 4464. Und das war Eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.